Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Waldpilzwelten. Mein Name ist Angela Simonsmeier und ich habe heute einen ganz spannenden Gast hier, nämlich Tristan Kallweit. Tristan hat in der letzten Zeitschrift für Mykologie, die von der DGFM herausgegeben wird, einen Artikel publiziert mit folgendem Titel: Zur Toxizität des Fliegenpilzes Amanita muscaria. Vergleich von wahrgenommener Giftigkeit, biochemischer Zusammensetzung und experimenteller Selbsterfahrung. Und dieser Titel, den fand ich so spannend. Ich habe mir diesen Artikel durchgelesen, hochinteressant. Und ich habe gedacht, ich frage ganz frech mal bei Tristan an, ob der Lust hat, hier bei Waldpilzwelten ein Gastspiel zu geben. Und ja, hier ist er. Ich freue mich, Tristan. Schön, dass du da bist.
Ja, danke für die Einladung. Das freut mich sehr.
Sehr, sehr gerne. Tristan, magst du dich für unsere Hörerinnen und Hörer ganz kurz vorstellen?
Ja, sehr gerne. Ja, also mein Name ist Tristan Kallweit. Ich bin in Hagenow, also in Mecklenburg, geboren, unweit von Schwerin im Norden Deutschlands. Bin zurzeit 25 Jahre alt und habe von 2015 bis 2021 in Greifswald, an der Uni Greifswald, zunächst Bachelor Geographie studiert und dann im Master Landscape Ecology and Nature Conservation. Und genau, meine Forschungsinteressen sind zum Beispiel, also der Schwerpunkt liegt eigentlich momentan tatsächlich bei Jagdgeschichte und Anthropologie der Jagd, aber immer noch ein starkes Interesse Ethnobotanik, Ethnomykologie und damit habe ich mich vor allem während meiner späten Bachelor- und frühen Masterphase sehr intensiv beschäftigt und genau, und habe dann auch in meiner Masterarbeit ja was Ethnobotanisches quasi gemacht, also so ein Thema dazu gehabt. Und außerdem interessiere ich mich auch noch sehr für Paludikultur, also für Moornutzung, nasse Moornutzung, das ist noch so ein drittes Forschungsfeld, genau.
Ah, okay. Das heißt, du bist mykologisch gesehen Quereinsteiger, oder?
Absolut, ja. Ich habe das Thema von der anthropologischen, ethnologischen Literatur, also habe mich dem Thema von da aus angenähert und mykologisch auf jeden Fall, würde ich sagen, Amateur. Ich kenne mich aber eigentlich sehr gut mit der Literatur aus, ethnomykologisch eben. Und man muss auch sagen, da gibt es auf jeden Fall so eine Tendenz gefühlt, dass die Personen, die sich historisch gesehen quasi mit diesem Themenbereich beschäftigt haben, die kommen auch eher aus diesem ethnologischen Bereich oder ja, teilweise auch aus dem Amateurbereich. So richtig Mykologen natürlich auch, aber nicht so, also ein bisschen selten habe ich das Gefühl.
Okay, jetzt muss ich mal ganz dumm fragen, was ist Ethnomykologie? Das ist ein Begriff, der ist mir bisher noch nicht über den Weg gelaufen. Also Ethnobotanik habe ich schon mal irgendwo gehört, aber Ethnomykologie höre ich zum ersten Mal. Kannst du uns mal erklären, was genau ist das und ist das irgendwie ein bestimmter zeitlicher Rahmen in der Menschheitsgeschichte oder was ist das genau?
Also man kann es sich als eigentlich schon über die Etymologie herleiten, über die Wortherkunft. Also Ethno ist ja, heißt ja eigentlich Volk. Ethnologie beschäftigt sich ja mit verschiedenen, ich sag mal, Volksgruppen, hört sich zwar ein bisschen alt an, aber so ungefähr. Und da geht es also wie bei der Ethnobotanik darum, welche Pilze oder bei Ethnobotanik in Pflanzen von bestimmten Gruppen, Menschengruppen oder eher klassisch gesehen quasi Völkern, wo man so will, verwendet werden, für was auch immer. Also Sveta Jamin Pasternak hat eine relativ aktuelle Definition zu Ethnomykologie rausgegeben, wo sie beschreibt, dass sich Ethnomykologie nicht, also sich mit einer Reihe von Aspekten beschäftigt, also wie zum Beispiel Pilze, also was sie für eine Rolle spielen in der menschlichen Ernährung, in der vielleicht auch medizinischen Bereich oder für spirituelle Verwendungen und so weiter. Oder auch ökonomische Bereiche. Also da gibt es eigentlich alles, was so ja zwischen Pilzen und Menschen eben stattfindet. Das ist eigentlich im Forschungsinteresse der Ethnomykologen, wenn man so will. Und ja, normalerweise, also im engeren Sinne, beschäftigen sich Ethnomykologen eigentlich mit ja, was jetzt Nicht-Mykologinnen und Nicht-Mykologinnen als Pilze im Wald erkennen würden. Also eben fleischige, fruchtkörperproduzierende Pilze, sag ich mal. Also jetzt nicht mit diesen, mit den kleineren, für Otto Normalverbraucher nicht unbedingt erkennbaren Pilzen. Also es geht wirklich um die auffälligeren Pilzen meistens.
Okay, also Pilzfruchtkörper im Grunde.
Pilzfruchtkörper, genau. Und zeitlicher Rahmen ist da eigentlich gar nicht so gegeben. Also da, es geht wirklich um, also es kann jeder eher zeitlicher Rahmen sein. Zum Beispiel gibt es auch Artikel, die sich mit der Vergiftung von dem römischen Kaiser Claudius beschäftigen. Das soll ja mit dem Pilz vollzogen worden sein. So. Also das
Knollenblätterpilz.
Geht auch. Genau, Knollenblätterpilz. Und das ist halt ein Beispiel auch, mit, womit sich Entomologen auch beschäftigt haben und beschäftigen. Aber kann auch ganz aktuell sein natürlich. Also sehr variabel.
Ja, schon der Ötzi hat ja Pilze bei sich gehabt, ne? Der Zunderschwamm und der Birkenporling.
Genau.
Zum Feuer machen und für medizinische Zwecke, also eins der frühesten Beispiele, glaube ich.
Ganz genau.
Wie ist es dann dazu gekommen, dass du beschlossen hast, dich mit einem Fliegenpilz und seinem Gebrauch als Rauschmittel zu beschäftigen? Also ich finde ihn nicht unbedingt naheliegend, muss ich dazu sagen. Aus Gründen, die du auch in deinem Artikel ausgeführt hast, ist er wohl für die meisten nicht unbedingt naheliegend als Rauschmittel, aber es ist tatsächlich historisch belegt, dass der von einigen Völkern verwendet wurde. Aber wie bist du darauf gekommen, dass, also ich meine, was hast du studiert? Landschaftsökologie?
Genau. Das macht es, finde ich, eben auch spannend. Also, dass es eben nicht so naheliegend ist, dass das als Rauschmittel auch verwendet wurde. Eben, ja, es ist einfach so ein, da gibt es einfach so eine große Ambivalenz irgendwie. Also, in dem einen Bereich der Erde, sag ich mal, wird über diesen Pilz scheinbar ganz anders gedacht und auch dieser ganz anders verwendet. Und bei uns ist das so ein, ja, ich habe schon viele getroffen, die so sagen, ja, nee, wie uns wurde gesagt, tödlich oder hochgiftig. Und ja, also natürlich kann das auch eintreten, durchaus, aber muss eben nicht. Und das finde ich, da finde ich irgendwie, ist diese Herangehensweise an den Pilzen, also den Fliegenpilz, ziemlich einseitig. Und das hat mich irgendwie fasziniert. Und deswegen wollte ich mich damit auch tiefergehend auseinandersetzen. Und das war dann eigentlich so ein privater Ansporn, irgendwie da viel zu lesen zu und auch eigene Erfahrungen damit zu machen, um einfach, weil, also zuerst habe ich halt selbst Experimente darüber gelesen und ja, das hat sich einfach auch mehr oder weniger gedeckt mit ethnografischen Berichten. Und natürlich hat man dann trotzdem, wenn man an Selbstexperimente rangeht, doch diese innere Furcht, weil das einfach so mitgegeben wurde, dass es muss ja schlimm sein und auch im kleinsten Museum und so weiter. Aber man merkt dann eben auch schnell, dass wenn man da sehr vorsichtig rangeht, und ich will das jetzt natürlich hier nicht irgendwie bewerben oder sowas, aber das muss gar nicht mal ein Effekt hervorkommen. Also da kann sehr viel passieren und eben auch nichts, wenn man den Pilz konsumiert. Aber man ist innerlich so vorurteilsbelastet schon fast davon, dass es ja unbedingt negativ sich irgendwie manifestieren muss. Und das finde ich so faszinierend eben. Also, und dann auch parallel dazu dieses Motiv des Glückspilzes eben auch, das ist irgendwie auch ziemlich unfassbar eigentlich schon fast, dass man parallel sagt, der Fliegenpilz wird als Motiv für Glück neben Klebert und Glücksschwein und
Schornsteinfeger.
Schornsteinfeger, genau, sozusagen repräsentiert das irgendwie, aber gleichzeitig wird dann den Leuten gesagt, oder wurde den Leuten gesagt, ja, nee, ist hochgradig giftig oder wie auch immer.
Also er ist ja historisch belegt als Rauschmittel verwendet worden. Was kannst du jetzt als Ethnomykologe, und ich bezeichne dich jetzt bewusst als solchen, ja, weil du mit diesem Artikel dich da definitiv, denke ich, in die Riege eingereiht hast. Was kannst du uns da über die historische Nutzung erzählen? Spezifisch, sage ich jetzt mal, in Europa, beziehungsweise da gibt es ja einen relativ starken Schwerpunkt in Sibirien, ne?
Ganz genau. Ich würde mal mit Europa anfangen. Das ist nämlich gar nicht so einfach. Da kann man gar nicht so viel zu sagen, tatsächlich. Ich weiß nur, also nicht als Rauschmittel, aber als Fliegengift ist er auch bei Albertus Magnus im 13. Jahrhundert schon genannt. Also eben dieses klassische, wird dann eingelegt in Wasser oder Milch und dann aufs Fensterbrett beispielsweise gestellt. Da ist eben auch noch zu erwähnen, in diesem Kontext, dass die Pilze, die Fliegen nicht unbedingt ja, zugrunde gehen, sag ich mal, durch die Pilzgifte oder die Pilzinhaltsstoffe, sondern wahrscheinlich, weil sie ja sozusagen in Stupor geraten, also gelähmt werden und dann entweder ertrinken oder eben nicht, je nachdem, wo sie gerade sich befinden. Und dann teilweise entweder sie ertrinken oder sie fliegen danach wieder los. Also da sieht man eben auch ganz klar, dass der Pilz hauptsächlich auch sedative Effekte hat. Zumindest ist das ein Aspekt der Wirkung, der häufig hervortritt. Aber das war es eigentlich auch schon so fast, was ich zu Europa sagen kann. Also so viel, das ist bei den psilocybinhaltigen Pilzen ein bisschen anders, aber dazu vielleicht später noch mehr. Beim Fliegenpilz ist das ein bisschen, ja, da gibt es gar nicht so viel. Da gibt es viele Spekulationen, auf jeden Fall. Das ist das Interessante auch am Fliegenpilz. Also ich glaube, es gibt keine andere Droge oder psychoaktive Substanz, wo so viel, ja, also wilde Parallelen einfach gezogen werden und Analogieschlüsse. Das ist also teilweise absurd. Da gibt es ganzes Literatur, ja, ein ganzes Genre eigentlich, wenn man so will, schon fast. Finde ich ein bisschen suspekt, und das wird teilweise auch zitiert in relativ renommierten Artikeln oder Verlegen auch dann abgedruckt. Naja, aber Sibirien, das ist sehr gut belegt seit 1705 ungefähr und dann auch immer wieder auftauchend, dass da zunächst ja, Personen, die dort ins Exil geschickt wurden, in Ostsibirien, Nordostsibirien, bei den Indigenen eben diesen eigenartigen Brauch, wenn man so will, beobachten konnten und das dann später auch veröffentlicht haben. Also ein ganz bekannter Bericht stammt aus dem Jahr 1730 von Johann Philipp von Strahlenberg und der geht ungefähr über eine Seite, wo auch schon viele zentrale Aspekte des Fliegenpilzrausches genannt werden, die später auch in mehreren Berichten immer wieder aufgegriffen werden. Beispielsweise solche Kuriositäten wie sedierende Wirkung des Fliegenpilzes, aber teilweise auch erregende Wirkung, also ja, so einen sehr unterschiedlichen Wirkungsmuster und aber auch der Konsum des Urins des Berauschten. Das ist auch eine sehr eigentümliche, ja, Konsumform, die sonst auch gar nicht so bekannt ist, eigentlich von anderen psychoaktiven Substanzen. Und das wird dann immer wieder beobachtet und beschrieben in den darauffolgenden Jahrzehnten und die, ja, Jahrhunderten teilweise, also im 18. und 19. Jahrhundert auch ganz, gibt's da ganz relativ viele Belege, Berichte. Und teilweise wiederholen sich die auch. Da muss man natürlich überlegen, wie sehr jetzt die einen vom anderen vielleicht auch was abgeguckt haben. Aber viele, also im großen Teil lesen sich schon als originelle Berichte. Interessant wird es dann mit neueren ethnografischen Untersuchungen, also gerade aus Anfang des 20. Jahrhunderts, mit sehr großen Monographien über indigene Gruppen im Nordosten Sibiriens, wo man auch sehr detaillierte Angaben hat zum Fliegenpilzgebrauch und auch wieder diesen sehr interessanten Aspekt, ja, des sehr gegensätzlichen Wirkungsspektrums eigentlich des Fliegenpilzes. Also da gibt es zum Beispiel einen Bericht von Waldemar Bogoras. Also er schreibt da, dass sein Reisegefährte sozusagen nach Konsum des Fliegenpilzes einfach seine Skier auszieht und dann im Schnee neben seinen Hunden herläuft, einfach nur aus purer Freude zur Bewegung sozusagen, weil der eben in dem Moment ja so einen Energieschub dadurch kriegt. Und das finde ich irgendwie schon wieder so interessant, weil normalerweise liest man häufig auch von diesem sedierenden Effekt. Und dann gibt es auch noch viele Informationen über die Rolle des Fliegenpilzes eben in der Mythologie. Und das hat, glaube ich, auch dazu beigetragen, dass man dann versucht hat, ähnliche mythologische Deutungen in Europa beispielsweise vorzunehmen und daraus eben wieder auf einen vermeintlichen früheren Fliegenpilzgebrauch in Europa irgendwie zu schließen. Ist ein bisschen schwierig, aber auch ganz interessant, sich das mal durchzulesen. Ja, und dann ist eine ganze Zeit lang im 20. Jahrhundert eigentlich erstmal nichts passiert oder gab es vielleicht wenige Berichte über den Fliegenpilz. Ende des 20. Jahrhunderts gab es dann aber wieder einige, die geschaut haben, okay, was ist denn nach der Sowjetunion noch übrig geblieben sozusagen und haben durchaus auch noch Überbleibsel gefunden. Also da, es geht da auch nicht immer nur um irgendwelche, über irgendeine Verwendung als Rauschmittel, sondern auch als Medizin, teilweise als, wird es dann auch als Universalheilmittel angepriesen, indem man Fliegenpilze irgendwie in Wasser eingelegt hat mit Blaubeeren oder anderen örtlichen Beeren und das dann auch häufig entweder tagtäglich in geringen Mengen getrunken hat oder klassisch, ganz klassisch muss man eigentlich sagen, ist auch die äußerliche Anwendung des Fliegenpilz-Suds gegen rheumatische Beschwerden. Das liest man auch immer wieder. Und sowas kann man eben dann auch noch in den 90er Jahren des letzten Jahrhunderts nachlesen. Und teilweise gibt es auch noch einen Bericht, eine Ethnographie von 2005, auch über ein indigenes Volk, sag ich jetzt mal, auf Kamtschatka, wo auch noch über den Fliegenpilz berichtet wird, also über dessen Gebrauch. Also es zieht sich schon durch seit 1705 eigentlich und da gibt es eigentlich keine Zweifel, dass der umfangreich verwendet wurde.
In welchem Kontext? Also ist schon ein paar Tage her, dass ich einen Artikel gelesen habe. Ich habe ihn nochmal vorhin kurz überflogen, aber ich habe noch im Kopf, dass er vor allem rituell verwendet wurde, also Schamanismus und so weiter und dass das teilweise auch relativ stark dann reglementiert war, die Nutzung, oder?
Ja, da gibt es kleine Unterschiede. Also es gibt so zwei Bereiche in Sibirien, wo sich diese Dokumente, diese Berichte häufen des Fliegenpilzgebrauchs. Zum einen so im Westen, Nordwesten Sibiriens und zum anderen Nordosten Sibiriens. Und da hat man wohl unterschiedliche Konsummuster oder Reglementierungen beobachten können. Wenn ich mich jetzt gerade nicht irre, denn in Nordwest-Sibirien war das eher dass eher die Schamanen auch gewesen, die diesen Pilz dann konsumiert haben. Also es war eher rituell und stärker reglementiert. Und im Nordosten Sibiriens war das teilweise dann auch schon eher so ein, man könnte sagen, hedonistischer oder jedenfalls nicht so stark reglementierter Gebrauch. Da gibt es auch drei aktuelle russische Artikel, die ich auch mir angeschaut habe und auch dazu was geschrieben habe in meinem Artikel, die das eigentlich nochmal zusammenfassen und dann auch über diese Reglementierung einfach, wie das auch wahrscheinlich Auswirkungen hat auf auf die Effekte, also diese Konsumform einfach. Und das deckt sich natürlich ganz gut mit der generellen Literatur über psychoaktive Substanzen, wo ja auch mal diese Theorie von Set und Setting im Fokus steht, also dass eben nicht nur die Substanz an sich wichtig ist für die Effekte, die dann auftreten, sondern eben auch das sozusagen das Mindset, also wie die jeweilige Person gerade geistig gefestigt ist oder eben auch nicht und die Umgebung eben, das kann man eben beim Fliegenpilz auch, könnte man durchaus auch anwenden, wenn man jetzt da mit einer gewissen Erwartungshaltung vielleicht rangeht, die eben negativ ist, dass man denkt, man wird vielleicht vergiftet oder so, dann kann es wahrscheinlich auch, ist es wahrscheinlicher, dass man eben auch eine schlechte Erfahrung mit diesem Pilz macht. Einfach nur, weil man denkt, man vergiftet sich jetzt. Andersherum, wenn man jetzt einfach davon überzeugt ist irgendwie, das ist natürlich jetzt auch eine heikle Sache. Wenn man jetzt natürlich eine große Menge einnimmt, dann wird es natürlich so oder so kritisch werden. Aber es geht natürlich jetzt es handelt sich jetzt hier um Dosierungen, die sich schon in Grenzen halten. Also da hat man Unterschiede beobachten können. Es gibt dann auch einen Artikel von 1976, ein bisschen älter, das sind aber die meisten von diesen Artikeln, wo sich Jonathan Ott zum Beispiel anschaut, wie eben diese unterschiedlichen Set und Setting in zwei Gruppen, wie sich das wahrscheinlich auswirkt auf ihre Erfahrung. Und für die einen ist es dann eher so eine Vergiftung, für die anderen ist es eher so ein Rausch. Also man kann schon diese Arbeit meinetwegen auch in Teilen kritisieren methodisch, aber ich denke schon, dass man da gut erkennen kann, wie unterschiedlich gerade beim Fliegenpilz bestimmte Herangehensweisen und auch meinetwegen auch kulturelle Muster die Effekte beeinflussen.
Ja, es klingt so, als wäre der Fliegenpilz sowas wie ein emotionaler Verstärker. Also als würde er das verstärken, was du ohnehin schon fühlst. Es klingt irgendwie logisch. Also es macht irgendwie Sinn.
das deckt sich halt auch ganz gut mit der Kategorisierung als Halluzinogen, weil Halluzinogene werden ja nicht als meinetwegen Stimulantien oder Opioide klassifiziert, weil sie eben eingenommen werden und dann herrscht eben eine ganz bestimmte pharmakologische Wirkung vor, also zum Beispiel Sedierung oder Stimulation, die eben also eigentlich fast immer eintritt, sondern Halluzinogene, die verstärken ja einfach die Geisteswelt, wenn man so will. Deswegen wurden sie auch psychedelische Substanzen bezeichnet, also die Seele manifest oder ja, Geist, Seele manifestierend, weil sie eben Emotionen auch verstärken und dann halt natürlich im Positiven wie auch im Negativen.
Also jetzt muss ich doch gleich zu der Frage kommen, die mich natürlich ganz besonders interessiert. Du hast ein Selbstexperiment gestartet und hast dich an, ich glaube, leicht steigende Dosen von Fliegenpilz gewagt.
Genau.
Wie ging es dir damit und was hast du gesehen?
Ja, also erstmal, man geht ja mit einer gewissen Erwartungshaltung daran, also sowohl negativ als auch positiv. Zum einen, wenn man sich vorher diese ganzen Berichte durchgelesen hat, dann denkt man ja, okay, das wird wahrscheinlich ziemlich wild. zum anderen hat man im Hinterkopf, wie gesagt, diese Vorurteile so, ja, okay, ist sehr giftig, also sehr, sehr, sehr giftig und kann auch ziemlich nach hinten losgehen. Und dann ist man halt auch in so einem innerlichen Dilemma eigentlich. Ich wollte es aber trotzdem ausprobieren, um ja, mich einfach so ein bisschen selbst davon zu überzeugen, was jetzt nun passiert. Und ja, genau, es waren steigende Dosierungen. Also ich habe natürlich zunächst ganz vorsichtig angefangen, also wahrscheinlich auch zu vorsichtig, aber das ist immer ratsam natürlich bei solchen Substanzen. Und da ist eben dann gar nichts passiert. So, und dann ist man langsam halt höher gegangen mit der Dosierung. Und im Endeffekt ist eigentlich bis auf Übelkeit nicht viel passiert. Teilweise hat man einen sehr tiefen Schlaf gehabt, also wirklich lange und tief und war nächsten Morgen auch noch, ja, schläfrig, aber ohne, dass ich das jetzt irgendwie beeinträchtigen würde oder so. Das war es eigentlich auch schon fast. Interessant ist dann, dass im letzten Sommer hatte ich dann mal einen anderen Ansatz versucht, und zwar habe ich eine Kappe zusammen mit einem Freund im Fliegenpilz jetzt eine Kappe gebraten und man hat sich die dann geteilt. Und das war tatsächlich, also schmeckt sehr gut, muss man dazu sagen.
Okay.
aber das war tatsächlich die intensivste Erfahrung, die ich bislang hatte. Also man kann sich das so vorstellen wie eine starke Sedierung eben und eine sehr auf sich selbst fokussierte Sedierung. Also das zeigt sich denn zum Beispiel darin, dass man eigentlich, auch wenn man also nicht alleine irgendwo sitzt, sondern zu zweit, dass man einfach ruhig da sitzt und einfach gar nichts sagt die ganze Zeit und so ziemlich meditativ verharrt einfach in dem Moment. Das ist ganz interessant. Ralf Kosak hat den Fliegenpilz auch die anspruchsvolle Droge genannt und das finde ich irgendwie, das passt, das trifft eigentlich ziemlich gut. Also zum einen eben, weil man gesehen hat, dass in den vorherigen Experimenten immer irgendwie nichts passiert ist. Es kann auch an dem Setting durchaus liegen, also wo wir uns eben befunden haben. Also das schwankt immer stark, was da eben passiert. Kann man auch in der Literatur ganz gut nachvollziehen. Und ich möchte nochmal auf die Dosierung zurückkommen. Also da habe ich mich auch an zwei Literaturquellen orientiert, was die Dosierungen angeht am Anfang. Die sind beide so 1976, 78 und die haben das so ein bisschen, also die haben es eigentlich ähnlich gemacht, zumindest von den Dosierungen. Wir reden hier eigentlich immer von, also außer in meinem Beispiel von eben gerade, wo der Fliegenpilz eben gebraten wurde, aber wir reden eigentlich immer von, fast immer von getrockneten Fliegenpilzexemplaren, die dann beispielsweise zerbröselt werden oder wo Kappe und Stiel vermengt werden. Das ist ganz wichtig auch, weil, also das zu erwähnen ist ganz wichtig, weil Kappe und Stiel sehr unterschiedlichen Wirkstoffkonzentrationen haben. Also die Kappen sind eben deutlich potenter. Und diese zwei Quellen, also einmal von Jonathan Ott wieder und einmal von Angus MacDonald, die haben eben auch mit, in einem geringen Grammbereich, so 5, 6 Gramm hat damit angefangen, also getrocknete Fliegenpilze, und dann sind sie bis 10, 12, 15 Gramm. Haben das auch an Versuchspersonen sozusagen beobachtet, die Effekte, und teilweise sind die dann auch noch höher gegangen, das habe ich mich dann aber nicht getraut. Und das finde ich eben ganz interessant, weil da sieht man eben doch nochmal den Unterschied. Also man kann das ja gut vergleichen auch. Und gerade bei Jonathan Ott, der da immer ziemlich experimentierfreudig war, der hat zum Beispiel noch 30 Gramm getrocknete Fliegenpilze konsumiert. Das war schon ziemlich heftig. Und das ist auch wirklich, also das ist jetzt auch keine, das wurde jetzt auch nicht irgendwie in ganz suspekten Journals oder so publiziert, sondern also ganz normal. Das finde ich immer faszinierend daran auch. Man konnte das dann einfach gut auch seine Experimente auch gut nachvollziehen, wenn man das eben doch mal selber im kleineren Umfang erlebt hat, eben dann nicht in diesem Ausmaß. Aber jedenfalls habe ich mich da eben an der Literatur orientiert und bin eben sehr vorsichtig gewesen. Das ist natürlich ganz wichtig. Und ja, im Endeffekt, also ich, enttäuschend ist natürlich, enttäuschend ist das falsche Wort, aber es war dann nicht so, sagen wir mal, ja, atemberaubend wie, also sowohl also negativ oder positiv, wie man sich das jetzt vorstellen könnte, sondern ziemlich nüchtern im Endeffekt.
Okay, keine wilden
Außer
Farben, keine
keine,
Ausraster.
genau, das würde ja eher für, also zumindest die wilden Farben würde ja eher für die psilocybinhaltigen Pilzen sprechen. Aber beim Fliegenpilz eben dann scheinbar wirklich, wie ich es vorhin kurz erwähnt hatte, also als wir den Fliegenpilz gebraten haben, das ist eben diese Sedierung, die ist eben sehr prominent und auch einer der, ja, der Effekte eigentlich des Fliegenpilzes. Also Christian Rätsch hat den Fliegenpilz eigentlich mit Opium verglichen. Der Fliegenpilz wurde auch oft in diesen frühen Reiseberichten mit den Wirkungen von Haschisch verglichen. Also man hat dieser sedierende Effekt, der wird sehr oft ja, hervorgehoben. Andersherum gibt es eben natürlich auch diese Berichte der, ja, man möchte das schon sagen, Tobsuchtsanfälle, die, na, wie gesagt, eben genau das Gegenteil ja, zeigen von dieser Sedierung. Und diese Tobsuchtsanfälle haben aber auch interessanterweise dazu beigetragen, dass man ja auch bestimmte Spekulationen und Hypothesen aufstellt, die versuchen sollen, einen Fliegenpilzbrauch zum Beispiel bei den Nordgermanen früher, also ja, zu beweisen. Also ich rede jetzt hier von der Berserkerwut zum Beispiel. Das ist eigentlich ein literarisches Motiv schon fast geworden, das so zu erklären als mit dem Fliegenpilzkonsum, was bis heute auch noch, also bis jetzt vor ein, zwei Jahren im Journal of Ethnopharmacology zum Beispiel immer noch thematisiert wird. Also da wird dann immer noch diskutiert, okay, die Berserkerwut, wurde sie durch einen Fliegenpilzkonsum ausgelöst, wurde sie durch Nachtschattengewächse ausgelöst, wurde sie überhaupt durch irgendeine Substanz ausgelöst oder einfach durch Autosuggestion oder so. Und dann gibt es eben ganz unterschiedliche Aussagen. Die einen sagen dann, nee, es kann überhaupt gar nicht durch den Fliegenpilz hervorgerufen werden. Das widerspricht eigentlich sämtlichen Erfahrungsberichten. Und dann gibt es welche, die sagen, na, vielleicht doch. Und ja, da sieht man eben auch, wie durch bestimmte Wirkungsmuster des Fliegenpilzes versucht wird, einen früheren Konsum nachträglich sozusagen zu erklären, den man aber nicht eindeutig erkennen kann. Das ist eben der Vorteil von diesen ethnografischen Berichten aus Sibirien oder Reiseberichten davor noch, dass man eben ganz klar erkennen kann, auch durch diese Häufung einfach, ja, hat es gegeben dort, und das fehlt uns eben in Europa. Und deswegen wird da eben versucht, das irgendwie mit Analogien zu kompensieren.
Ja, nun muss man natürlich sagen, dass diese indigenen Völker in Sibirien ja tatsächlich von Zeitzeugen besucht wurden und beobachtet wurden. Und die germanischen Völker, die Deutschland und angrenzende Länder besiedelt haben, die haben ja kaum schriftliche Zeugnisse hinterlassen. Also insofern kann ich mir das gut vorstellen, dass das wirklich schwierig ist, das nachzuweisen. Und es ist
Genau.
auch wahnsinnig wenig eigentlich auch erhalten, archäologisch gesehen. Nein, das kann man so nicht sagen, aber es liegt natürlich in der Natur der Sache, dass gerade Pilzfragmente in der Regel in archäologischen Städten nicht mehr gefunden werden.
Ganz genau, also. Ganz genau. Ja, das ist auch natürlich eine große Schwierigkeit. Und das wird mit Sicherheit auch dazu beitragen, dass man versucht, eben genau das anderweitig zu kompensieren, genau. Und da muss man eben schauen, wie sehr das jetzt als eine wirklich absolute, also ausgesprochene Hypothese erscheint, die sehr unhaltbar ist, oder ob das vielleicht hinkommen kann. Also man kann das, es wird dann immer versucht, mit anderen, zum Beispiel mythologischen Mustern das zu vergleichen. Also man kann ja schauen, wie wurde der Fliegenpilz, also ob das nun geht oder nicht, ob das zulässig ist, das muss, sei jetzt mal dahingestellt, aber es wird dann halt geschaut, ob was für eine Rolle spielt der Fliegenpilz in der Mythologie von zum Beispiel den Indigenen in Nordostsibirien oder meinetwegen in Zentralamerika oder sowas. Und ja, dann wird irgendwie versucht, diese Mythologeme, also diese Bestandteile der Mythologien oder ähnliche davon zu identifizieren, also im großen Bereich zum Beispiel, im indogermanischen Bereich. Ja, und dann schaut man, okay, wann orientiert sich an dieser Berserker-Hypothese, will ich sie jetzt mal nennen, und sagt, okay, da gibt es einfach oder da gab es den altgermanischen Gott Wotan, Odin, und ja gut, der war eben dafür bekannt, dass der mit seinen Berserker-Kriegern sozusagen ja eine gewisse Ekstase durchmacht, oder die Berserker-Krieger eben, und dann wird ja einfach überlegt, wie kann das passieren. Und dann wird das eben, ja, wie ich schon gesagt hatte, mit bestimmten Substanzen versucht zu erklären. Und ähnlich ist es eben auch mit der Verbindung von Blitzeinschlag, Blitz und Donner und Pilze. Da gibt es nämlich auch einige Verbindungen zwischen Fliegenpilz vor allem und dem Blitz oder Donner oder irgendwelchen oder ja, Gewitter auch. Und das, also findet man in Zentralamerika und in Nordostsibirien. Und dann wird das eben auch versucht, wieder daraus wieder ähnliche Rückschlüsse zu ziehen. Und das versucht man eben natürlich, weil man keine Schriftstücke hat oder Beobachtungen, Zeitzeugen. Und das, ja, dadurch sind diese Hypothesen natürlich sehr leicht angreifbar. Aber trotzdem ist es manchmal ganz interessant, sie durchzulesen. Und ja, aber insgesamt schwierig, finde ich.
Ja, der Fliegenpilz ist da offensichtlich ein schwieriger Fall, beziehungsweise die germanischen Völker im Speziellen. Wie schaut es denn mit anderen psychoaktiven Pilzen in Deutschlands Wäldern aus? Also mich interessieren natürlich immer ganz besonders die Wälder, oder uns bei Waldpilzwelten interessieren ganz besonders die Wälder. Und gibt es da Pilze, Pilzarten, die, sage ich mal, nachweisbar von indigenen Völkern in Europa noch verwendet wurden? Als Halluzinogen meine ich.
Ja, also insbesondere was jetzt also Pilze im Wald betrifft, das ist ein bisschen schwierig, weil diese psilocybinhaltigen Pilze meines Wissens ja vor allem auch auf Weiden und offenen Flächen vorkommen. Die wurden natürlich, wohl nicht natürlich, aber sie wurden wahrscheinlich auch verwendet. Da gibt es aber auch eigentlich eine Spekulation, die sich dann auf Felsenmalereien, Wandmalereien berufen, die teilweise mehrere tausend Jahre vor Christi sozusagen zurückdatiert werden. Was aber jetzt den Wald betrifft, da kenne ich tatsächlich nur neben dem Fliegenpilz den Pantherpilz noch als deutlich schwierigeren Fall. Aber da gibt es eigentlich keine Berichte, dass das jetzt irgendwie von indigenen Gruppen früher verwendet wurde, und ebenso wenig eigentlich auch, was die psilocybinhaltigen Pilze betrifft. Also meiner Meinung nach ist es das gleiche wie beim Fliegenpilz. Das ist da einfach ziemlich schwierig, sowas zu finden. Man kann dann halt auch einfach versuchen, mit diesen Hypothesen entweder über Felsmalereien oder Trial and Error oder so, dass man einfach versucht zu verstehen, okay, wahrscheinlich haben sie das irgendwie entdeckt, weil sie kannten sich ja gut aus. In ihrer Umgebung geht man davon aus, dann haben sie das wahrscheinlich auch, also diese Pilze wahrscheinlich auch kennengelernt. Und es ist aber, muss ich ehrlich sagen, eine ganz schwierige Angelegenheit. Also es wird immer wieder diskutiert, auch in den Fachjournals. Aber im Endeffekt sind das dann Vermutungen, und das wird auch so deklariert.
Hm.
Ja.
Ja, Psilocybe-Arten, das sind Kahlköpfe. Das läuft bei mir ja so unter kleiner brauner Pilz, ja. Also ich meine, es gibt auch welche, die sind nicht
Ja.
braun, ja. Aber es gibt halt so wahnsinnig viele kleine braune Pilze, die furchtbar schwierig zu bestimmen sind. Also ich meine, es gibt einzelne Vertreter, die sind gut anzusprechen, wenn man weiß, wonach man suchen muss. Aber da komme ich jetzt gleich zu einem Thema, das ist ein bisschen schwierig. Ich weiß nicht, ob du da Bescheid weißt. Also meine Frage wäre jetzt, also gibt es in Deutschland eine Szene, die halluzinogene Pilze, sage ich mal, regelmäßig verwendet? Also ich sage, im Grunde haben wir jetzt hier zwei Kategorien aufgemacht, ne? Und zwar
Ja,
einmal die
ja.
Psilocybe-Pilze und einmal den Fliegenpilz. Ich denke, vom Fliegenpilz, da können wir ausgehen, dass der nicht regelmäßig in Deutschland konsumiert wird. Stimmst du mir dazu?
Ja, gar nicht so einfach. Das ist übrigens ein interessantes Forschungsfeld eigentlich. Ich versuche da aber auch nochmal in den kommenden Jahren weiter einzutauchen. Oder ich habe nämlich schon einige Personen auch kennengelernt, die da ja mich eines Besseren belehrt haben. Also die haben schon erzählt, also dass sie das jetzt nicht regelmäßig konsumieren, aber zumindest öfters mal schon die Erfahrung damit gemacht haben, also mit dem
Okay.
Fliegenpilz. Und das ist auch was, was ich sonst gar nicht erwartet hätte. Das kommt natürlich auch ein bisschen darauf an, ja, mit wem spricht man jetzt.
Klar.
Meistens sind das dann auch jüngere Leute, wenn ich das mal so sagen darf. Und aber eben nicht so, also ist nicht natürlich nicht so, ja, weit verbreitet, gehe ich mal davon aus, wie bei den psilocybinhaltigen Pilzen, bei den Kahlköpfen. Da würde ich das nämlich schon eindeutig so sagen, dass es da einen sehr ausgeprägten, auch regelmäßigen Konsum in der Subkultur gibt. Ja, also das kann man fast gar nicht bestreiten, würde ich jetzt sagen.
Okay.
Also zumindest mit den Bevölkerungskreisen, mit denen ich auch so in Kontakt gekommen bin in der Vergangenheit und auch was ich sonst so gehört und gelesen habe, da gibt es schon, also nicht nur in Deutschland, sondern auch in Nordamerika ganz relativ weit verbreitet. Ja, das ist teilweise auch regelmäßig, dass sie dann teilweise auch regelmäßig konsumiert werden zu, ja, dass die Motive wandern, die sind wahrscheinlich unterschiedlich. Also bei den einen mag es Hedonismus sein und für andere ist es vielleicht sogar echt so eine Art, also nicht Neuheidentum, aber so einen spirituellen Aspekt, sag ich mal. Aber gibt es auf jeden Fall. Beim Fliegenpilz ist ganz interessant noch zu erwähnen, dass in Nordamerika, da gibt es auch also Nordwestküste, USA, gibt es einen Artikel, aber auch aus den 70ern, da wurde relativ viel dazu geforscht, wo gesagt wird, dass es einige, oder geschrieben wird, dass es einige Nutzer von halluzinogenen Pilzen gibt, die sich eher also die eher den Fliegenpilz bevorzugen, weil, also gegenüber den psilocybinhaltigen Pilzen, weil sie leichter identifizieren können. Also einfach eben, was auch nochmal darauf hinweist, dass eben diese Identifizierung einfach von den ganz vielen kleineren psilocybinhaltigen Pilzen und auch eben die Verwechslung wahrscheinlich deutlich größer ist. Wohingegen man beim Fliegenpilz wahrscheinlich eher die, ich sag mal, verkehrt herum laufende Verwechslung hat, dass Leute, die eben einen Kaiserling sammeln wollten, Fliegenpilz essen, aber eben Personen, die jetzt einen Fliegenpilz suchen, die finden sie natürlich eigentlich auch.
Ja, klar.
Frage ist natürlich, ob man das jetzt einfach so übernehmen kann vor Deutschland, glaube ich nicht, aber ist natürlich eine ganz interessante Anekdote. Aber in der Subkultur ist es, glaube ich, eher so in Deutschland, nach dem, was ich so kennengelernt habe, dass die Pilze dann eigentlich nicht, also die psilocybinhaltigen Pilze nicht im Wald oder draußen in der Landschaft gesammelt werden, sondern eben selber gezüchtet werden. Und das ist natürlich beim Fliegenpilz ganz anders.
Ja, also ich denke, die eigene Zucht ist da wohl definitiv sicherer, als rauszugehen und kleine braune Pilzchen auf der Wiese zu sammeln.
Genau, genau.
Also soweit ich das weiß, gibt es ja in Amerika auch eine sehr stabile und umfangreiche Community, die sich da mit der Zucht beschäftigt. Also ich glaube, im Gegensatz zu Deutschland, wo ja der Besitz und der Verkauf, glaube ich, von Psilocybe-Arten verboten ist, gibt es ja in den USA Staaten, wo das inzwischen legalisiert wurde. Und
Ja.
da gibt es also einen Psilocybe-Papst, das ist Paul Stamets, der hat da, glaube ich, ein Standardwerk über die Zucht von Psilocybe-Arten verfasst. Ich habe da mal vor einiger Zeit mich mal kurzfristig mit beschäftigt. Und der hat da also wirklich eine ganze Menge gemacht. Und insofern glaube ich auch, dass die Zucht da sehr weit verbreitet ist. In Amerika definitiv. Und kann ich mir in Deutschland auch gut vorstellen. Also es ist natürlich auch so, die Ahndung von Marihuana-Zuchtversuchen ist natürlich deutlich einfacher, weil die Pflanze sehr einfach zu erkennen ist, als die Zucht von kleinen braunen Pilzchen. Ja? Also ich meine,
Ganz genau. Ja.
Das muss man jemandem erstmal nachweisen, indem man da einen mykologischen Experten hinzuzieht, der dann definitiv bestätigt, dass das Psilocybe-Arten sind. Also ich weiß nicht, ob das tatsächlich gemacht wird. Ich kann es mir fast nicht vorstellen.
Ja, also da habe ich jetzt auch noch gar nicht von gehört, dass irgendwie, also man hört ja immer mal wieder, okay, da wurde die und die Person festgenommen oder so, weil sie eben ja, eine Cannabis-Plantage oder sowas hatte, aber von, also man hört ja nie was von vergleichende Berichte über Pilze oder so, dass da irgendeiner festgenommen wurde oder so, weil er oder sie Pilze gezüchtet hat. Das, ja, das ist ein interessanter Aspekt. Das habe ich auch noch gar nicht gehört.
Ja, also im Zusammenhang mit den Magic Mushrooms, wie sie auch genannt werden, da finde ich ja so diesen Trend ganz spannend. Und zwar gibt es da Microdosing, das kommt auch aus Amerika, soll angeblich im Silicon Valley erfunden worden sein, in Anführungszeichen, von irgendwelchen furchtbar überarbeiteten Programmierern, die angefangen haben, über so winzigste Dosen Psilocybin die Leistungsfähigkeit zu steigern. Und das finde ich interessant, weil man dort nämlich auch Potenzial vermutet für die Behandlung von psychischen Erkrankungen, richtig?
Ja, das ist eigentlich ein sehr altes, also ein relativ altes Motiv. Man hat eigentlich in den ja, so 50ern und 60ern, ja, da war eigentlich so ein Boom, hatte stattgefunden in diesem Bereich der Forschung, also wie sehr psychoaktive Substanzen, psychedelische Substanzen auch im ja, psychiatrischen Bereich nutzbar gemacht werden können. Und das hat man eigentlich zunächst mit LSD versucht. Und man, einfach, weil die Dosierung natürlich ja nicht unbedingt einfacher ist, aber man hat halt viel, benutzt halt für kleinere Mengen und ist für dadurch auch vielleicht logistisch irgendwie einfacher. Also bei Pilzen muss man ja, hat man doch nochmal größere Mengen, die man konsumieren muss und so. Und eigentlich gab es da schon relativ viel Forschung zu, dann bis in die Mitte der 60er hinein. Dann wurde das ja alles verboten, kann man nicht anders sagen. Und dann war es natürlich sehr schwierig für die Wissenschaft, an diese Substanzen ranzukommen, für die Forschung eben. Man muss natürlich sich das so vorstellen, dass da endlose Anträge gestellt werden und so weiter. Und dann wurde das erstmal fallen gelassen, also nicht komplett, aber schon zum Großteil. Und so viel wie ich weiß, gibt es da so eine zweite, ja, so eine Art Renaissance jetzt wieder seit, ich glaube, 10, 15 Jahren wird das alles wieder so ein bisschen gelockert. Und das gilt auch für Pilze eben, wie du ja schon gesagt hattest, jetzt auch, was die Zucht zum Beispiel angeht in Nordamerika. Und da gibt es in Nordamerika, also in den USA und auch in England, soviel ich weiß, schon relativ viele psychologische Studien auch, wie das eben ja, psychische Gesundheit zum Beispiel auch verbessern kann. Und wie das überhaupt zum Beispiel auch bei ja, bestimmten psychologischen Erkrankungen hilfreich sein kann.
Ja, also es ist definitiv ein spannendes Feld. Wenn wir schon bei der Forschung sind, wie ist es denn so um die Forschungslandschaft so im Hinblick auf die Ethnomykologie in Deutschland bestellt? Also gibt es tatsächlich Lehrstühle, Universitäten, Fachbereiche, die sich mit der Ethnomykologie im Speziellen beschäftigen oder läuft das immer irgendwie bei der Ethnobotanik mit? Oder wie wird da sehr viel geforscht in Deutschland?
Da fällt es sich eigentlich bei der Ethnomykologie wie bei der Ethnobotanik in Deutschland ist beides eigentlich ja, nicht existent in der Forschungslandschaft, zumindest innerhalb Deutschlands. Ich habe da, also ich hatte ja gerne auch ein Master Ethnobotanik zum Beispiel gemacht. Das kann man tatsächlich, aber es gibt nur einen in Kent in England und mehrere, so viel wie ich weiß, in den USA. Da ist es relativ weit verbreitet. Ich glaube, da ist es auch besser, also bekannter einfach in der Gesellschaft irgendwie. Zumindest bekannter als hier. Und hier muss man sich da ja, so durchschlängeln. Also man muss entweder, so wie ich vielleicht ich es gemacht habe, irgendwie was Botanisches oder Ökologisches studieren und dann das Glück haben, dass man Betreuer hat, die sagen, ja, okay, ja, mach mal. Und ich kontrolliere das dann mit anderen Betreuern, die vielleicht nicht aus Deutschland kommen und da eben also die wirklich inhaltliche Expertise haben. Und da muss man eben versuchen, das über Ländergrenzen hinaus dann zu organisieren. Das geht dann meistens auch. Die sind sehr, ja, da gibt es diese Forscher, wie eigentlich auch wahrscheinlich andere Forscher sind sehr, und Forscherinnen sind sehr, also freuen sich eigentlich, das habe ich so kennengelernt, wenn man sich da meldet und Engagement zeigt. Innerhalb Deutschlands, wie gesagt, schwierig. Vielleicht liegt es dann, ist es auch gerade der Grund, denn weswegen einige, wo jetzt, mir fällt jetzt zum Beispiel einer ein deutscher Ethnobotaniker, der dann auch ins Ausland sozusagen gegangen ist und da eben seine Forschung weiter verfolgt hat, vielleicht weil es hier eben nicht so präsent ist.
Okay. Und wie schaut es so mit deinen Plänen aus? Also du hast schon gesagt, dass du dich gerade so ein bisschen umorientiert hast, wenn ich das richtig verstanden habe, in Richtung eines anderen Themas. Wie war das mit
Ja,
Jagd irgendwas?
genau, also das Jagdgeschichte und Anthropologie der Jagd. Also ich mache zurzeit noch einen zweiten Master in Ethnologie, einfach das entspringt aus diesem Interesse einfach irgendwie für ja, Ethnobotanik und Ethnomykologie. Daraus ist dann einfach das generelle Interesse für Ethnologie und Sozialkulturanthropologie entstanden. Und das ist eigentlich momentan so mein Hauptforschungsfeld oder Interesse. Und das mit diesem Aspekt Fliegenpilz, vor allem Fliegenpilz, damit werde ich mich jetzt noch weiter beschäftigen und plane da eigentlich auch, das innerhalb Deutschlands zumindest da noch irgendwie weiter auszubauen. Also zum Beispiel wäre das eigentlich ganz interessant, Umfragen, so wie ich das im kleinen Rahmen für diesen Artikel in der Zeitschrift für Mykologie gemacht habe, durchzuführen, vielleicht noch ein bisschen besser und am besten auch mit anderen noch zusammen, weil das wahrscheinlich dann nochmal ein bisschen ja, detaillierter oder einfach besser insgesamt wird. Aber Umfragen, um zu schauen, wie sehr die bestimmte Meinung oder so bezüglich des Fliegenpilzes innerhalb der deutschen Gesellschaft auch sich unterscheiden und woran könnte das liegen? Und dann, das finde ich ganz interessant. Also einfach immer noch dieser Ambivalenz nachzugehen, gegenüber des Fliegenpilzes. Und tatsächlich fokussiere ich mich gar nicht so sehr auf die psilocybinhaltigen Pilze. Also das habe ich bislang noch gar nicht gemacht. Ich lese da zwar immer sehr interessiert die entsprechenden Artikel und teilweise auch Bücher. Aber eigentlich fokussiere ich mich auf den Fliegenpilz. Und das soll auch in der Zukunft so bleiben, weil nach wie vor fasziniert er mich.
Ja, er ist ein Pilz mit vielen Gesichtern, so viel ist sicher.
Genau.
Und er ist ja eigentlich auch das Symbol für alle Mykologen, für die Pilzkunde, wenn man es mal genau nimmt. Und ja, Tristan, es war mir eine große Freude. Ich danke dir vielmals, dass du hier bei uns zu Gast warst. Es war ein wahnsinnig interessantes Gespräch. Und ich wünsche dir noch ganz, ganz viel Spaß mit dem Fliegenpilz, viel Erfolg und ich mache bei deiner Umfrage mit, wenn es dazu kommt.
Ja, vielen, vielen Dank. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Dankeschön.
Sehr gerne. Gut, liebe Hörerinnen und Hörer, damit sind wir am Ende unserer Folge und wir freuen uns beide, dass ihr bei uns wart und uns zugehört habt. Und ja, bis zum nächsten Mal. Servus.
Tschüss.